Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast, dein Podcast für alle, die den Mittelstand mutig gestalten. Und hier sind eure Hosts, Vanessa Daun, Autorin, Unternehmensentwicklerin und Visionärin hinter dem Bob-Prinzip und Harald Kiefer, Organisationsprofi mit jahrzehntelanger Führungserfahrung. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Der Harald ist neben mir, ich bin da in unserem Bobcast-Studio für eine weitere Folge der Bobcast. Mittelstand mutig gestalten. Alle zwei Wochen kommt der Harald zu mir. Und nicht zu mir, also wir kommen zusammen. Und Harald bringt mir aus seinen zwei Wochen ein Thema mit, was ihn entweder gerade kürzlich oder während der zwei Wochen bewegt hat. Und ich gucke mal, was ich so Wertvolles dazu beizutragen habe.
Ja, hallo Vanessa.
Hallo lieber Harald.
Ich freue mich auch, dass wir heute wieder hier sind, dass wir heute wieder erzählen können. Zu einem Thema, das sicherlich allgemein interessant ist, hoffen wir sehr. Ich habe auch was mitgebracht und zwar habe ich die Freude, den Leiter einer großen Abteilung zu beraten, die sehr unter Druck sind, die schnell sein müssen in manchen Dingen, auch nicht immer genügend Zeit haben, sich lange zu beraten, sondern im Moment ist eine sehr fordernde Zeit. Das ist auch selbst gemacht zum Teil. Sie haben Kollegen verloren, es wurde nicht nachbesetzt. Aber die Arbeit bleibt. Das heißt, die noch da sind, müssen die Arbeit machen, die vorher mehr Menschen gemacht haben. Und ich nehme an, das kennen viele. Das ist in zur Zeit. Mit weniger mehr machen ist sowas, was, glaube ich, viele erleben. So, und das wollte ich gar nicht erzählen. Das Wichtigste ist, dass in dieser Situation der Leiter dieser Abteilung zu mir sagt, was er überhaupt nicht verstehen kann, ist, natürlich geht was schief, natürlich klappt was nicht. Aber das Erste, was die meisten zu ihnen sagen, ist, dass der oder der dran schuld ist, dass der oder der den Fehler gemacht hat, dass sie da nichts dafür kann. Und er sagt immer, wieso verwenden die so viel Energie darauf, zu belegen, dass sie nichts damit zu tun haben. Darum geht es auch gar nicht. Das ist auch das, was er gar nicht will. Und er fragt mich, wie kann man damit umgehen? Woher kommt das? Und ich habe die Antwort, die passt auch zum Titel unserer heutigen Folge. Das hat irgendwas mit der Unternehmenskultur zu tun. Ja, und darüber wollen wir heute reden.
Über irgendwas mit
den Kultur. Irgendwas dann ein bisschen präziser in den Griff zu kriegen. Aber es hat wohl was damit zu tun.
Ja, vielleicht, ja, wer weiß. Meine Aufgabe ist es ja immer, irgendwo in deiner Beschreibung, also erstmal gut hinzuhören und irgendwo in deiner Beschreibung einen Absprung für eine mögliche Geschichte, für ein mögliches Storytelling zu finden. Und ich habe mich entschieden, ganz intuitiv meiner Eingebung zu folgen.
Hat bis jetzt ja immer ganz gut funktioniert.
Wir erleben einen Kaufmann in Südamerika, spanischsprachigen Südamerika, auf Reisen. Die Reise ist gerade sehr beschwerlich. Hitze, viel Staub. Ja, und wir kennen das wahrscheinlich alle. Irgendwann haben wir das Verlangen, einfach mal am Wegesrand anzuhalten. Und bestenfalls, wenn wir gerade so auf Reisen sind, an einem Ort und an einem Punkt, wo es vielleicht auch noch was Attraktives zu sehen, zu trinken oder sich gut aussehen oder Schatten gibt. Genau. Unser Kaufmann hält auch an am Wegesrand und zwar an einem Punkt, wo er einen Mann vor seinem Haus Körbe flechten sieht. Dann denkt er sich, okay, hier mache ich jetzt mal eine Pause und dann habe ich ja noch was zu sehen. Dann, als er näher tritt, sieht er diesen Mann, der ganz tolle, filigrane Körbe flechtet. Ja? Und der Kaufmann fragt, wow, tolle Körbe, was kostet denn so ein Korb? Da sagt der Mann am Wegesrand, 20 Pesos. Denkt sich der Kaufmann, oh, das ist so ein guter Preis, so fast ein Schnäppchen, denn die Körbe sind wirklich mit sehr bunt, sehr gut verarbeitet, fast wie ein Bild sieht das aus, ja, fast wie ein Gemälde. Denkt sich der Kaufmann, oh, super, mit diesen Körben, mit so einem Korb kann ich in der Stadt bei den Touristen richtig gutes Geschäft machen.
Ist ein Kaufmann.
Also fragt er, okay, ein Korb, 20 Pesos. Was ist denn, wenn ich gleich 20 nehme? Und dann sagt der Mann am Wegesrand, ja, dann kostet 500 Pesos. Genau. Und so guckt der Kaufmann auch und sagt, Moment. In der Theorie, wenn ich mehr nehme, sollte es doch weniger kosten. Da lächelt den der Mann am Wegesrand an und sagt, ja, einen Korb flechten, das ist Freude. Aber 200 Körbe flechten, das ist viel, viel, viel Arbeit. Passt das irgendwie?
Ja, also.
Nein.
Doch. Eins ist erstmal ganz leicht. Ja. Die Tür, die sehe ich sofort und dann kann ich sofort sagen, ganz offensichtlich hat der Korbflechter bemisst den Wert dessen, was er herstellt, nicht nur am Preis, den er dafür nimmt, sondern es macht ihm Freude, es geht ihm um den Korb, es geht ihm auch um die Zeit, die er verbringt. Also all das fantasiere ich da jetzt rein. Mhm. Aber ganz offensichtlich ist das Geld, das der Kaufmann da in den Vordergrund, ist bei weitem nicht der einzige Wert, den er darin sieht. Das wäre sowas, was mir sofort einleuchtet und was auch was mit meinem Abteilungsleiter zu tun hat. Da kommen wir vielleicht noch ein bisschen vertiefter drauf.
Ja, das Herzberg-Modell in Südspanien, also in Südamerika, genau. Ne? Da geht es ja darum, okay, Geld ist ein gutes Gehalt, ist wichtig. Aber der Raum, in dem ich das gute Gehalt verdiene, es ist etwas, was Mitarbeitende vielleicht zu mir bringt, aber nicht, was Mitarbeitende hält und vor allen Dingen mich motiviert. Ne? Ein Herzberg-Modell ist ja nach Motivation. Ich habe mich selber ja so ein bisschen überrascht mit meinem eigenen Storytelling. Bin froh, dass du da was findest. Ich habe von deinem Unternehmen gehört. Du hast nicht Unternehmen gesagt, du hast Abteilung.
Das ist auch kein Innerhalb eines größeren Unternehmens.
Habe ich gehört, dass jetzt unter Druck so ein Verhalten sichtbar wird, was den Abteilungsleiter irritiert, nämlich dass ein Fehler, also dass die erste Reaktion auf einen Fehler oder auf etwas, was schief geht, sagen wir es mal lieber so, ist zu beweisen, dass es nicht bei einem selber, durch einen selber schiefgegangen ist. Das ist ja diese viel berühmte Fehlerkultur. Ich glaube, wenn ich jetzt selber mal versuche, einen Absprung zu wagen von der Geschichte hin zu deinem Beispiel, Unternehmenskultur ist ja etwas, das wie so ein unausgesprochener Code ist. Ne? Also Unternehmenskultur ist etwas, das ist in den seltensten Fällen sichtbar und vor allen Dingen nicht, wenn es entspannt und gut läuft. Aber wenn wir, da haben wir schon wieder so ein Brennglas, in irgendeiner Folge hatten wir auch schon mal ein Brennglas. Wenn wir ein Brennglas drauflegen, und das passiert meistens, wenn viel Druck entsteht oder über eine lange Zeit, das habe ich bei dir auch rausgehört, über eine lange Zeit viel Druck auch da war, sehen wir auf einmal Verhaltensweisen nah und deutlich, wo wir uns fragen, wo kommt das denn her? Mhm. Ne? Und Unternehmenskultur hat tatsächlich etwas mit dem, was ist der Rahmen, der Lebensraum, Arbeit, wie ist der gestaltet und welche verbindlichen und unsichtbaren Vereinbarungen haben wir eigentlich da drin? Ja, also welche Codes steuern uns eigentlich so untereinander? Und bei dir, also nicht bei dir, sondern da in dem Unternehmen scheint es irgendetwas zu geben, was es unsicher macht, wenn ich einen Fehler mache oder wenn was schief geht. Was würdest du dir denn wünschen?
Was ihn am meisten bedrückt hat, war, dass er gesagt hat, wir haben ohnehin nicht viel Zeit. Wir haben auch nicht unbegrenzt Kraft. Und jetzt verwenden die viel Energie auf eine Frage, die für mich völlig nebensächlich ist. Es geht ja darum, dass wir Erfolg haben. Und meine Idee ging auch in die Richtung, dass ich gesagt habe, das bedeutet ja was, wenn so viel Energie in diese Richtung verwendet wird. Fühlen Sie sich denn sicher? Haben Sie denn wirklich aus kulturellen Gründen die Sicherheit, dass Fehler dazugehören? Sagt man dir so oft, bei uns dürfen Fehler passieren, wir haben eine Fehlerkultur. Oder haben Sie begründet Anlass anzunehmen, dass Sie selbst auch in Gefahr sind?
Ja, toll. Ich kann an ganz viel, Entschuldigung, wenn ich da so sportlich reingrätsche, ich kann an ganz vielen Stellen anfassen. Und zwar in dem Moment, du sagst ja auch, ne, also du hast ja fast schon den Übertrag gemacht, das liegt aber daran, dass du das Unternehmen ja begleitest. Ne? Du fragst direkt nach, was habt denn ihr für eine Fehlerkultur, wie geht ihr mit Fehlern um? Ja, und was steckt dahinter, dass etwas nicht gesagt wird, sondern ins Außen verwiesen wird und welche Furcht kann da sein? Mhm. So, da haben wir aus unserer Perspektive ganz viele Modelle, aber grundsätzlich, ich kenne das. Mir fällt ein, tatsächlich habe ich gerade in einem der Projekte ein Unternehmen, in dem das genau so passiert, auf der großen Produktionsfläche, Mittelstand, auf viel Druck, wie, ne, das scheint ja gerade in zu sein. So. Ich finde total wichtig, dass wir einmal kurz drauf gucken, Unternehmenskultur, denn wir kommen öfter mal, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich weiß, dass wir im Bob-Team ja immer wieder mal kommen und sagen, okay, wir begleiten euer Unternehmen und dahin, wo ihr es hinhaben wollt. Mhm. Und irgendwann, nee, nicht irgendwann, ganz am Anfang stellen wir die Frage nach Werten. Dann stellen wir die Frage nach diesen Codes, nach der Unternehmenskultur, um zu begreifen, was ist denn da schon. Und dann merken wir auf der anderen Seite ganz oft, oh, da ist so ein, oh, nee, können wir uns direkt mal mit dem Problem, das wir da haben, beschäftigen. Ja, also mit dem Operativen können wir schneller werden, andere Prozesse, Lean-Prozesse für, ne, in meinem Unternehmen dann einführen. Und wir dann sagen, ja, das können wir. Aber grundsätzlich gilt es, die Frage zu stellen, was mit was könnt ihr das kulturell und was braucht es an Haltung und Freiheit? Und du sagst ja auch, die investieren oder dein, da, die, der Mensch, den du begleitest, ja, sagt ja auch, die investieren da so viel Zeit rein. Und ihm ist was ganz anderes wichtig als Ergebnis. Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass Menschen immer einen guten Grund haben, Energie und Zeit in etwas zu investieren, dann investieren sie Zeit in etwas sichtbar zu machen, in etwas, was sie damit haben wollen. Und was wollen sie damit haben? Sie wollen eine Sicherheit haben.
Es geht eben das, was uns allen am nächsten liegt, die persönliche Sicherheit.
Ja, total. Und ne, auch da haben wir viele Modelle, von denen wir wissen, ne, wir müssen da, dann müssen wir zuallererst hingucken, wie können wir Sicherheit herstellen. Eins unserer, das weiß ich, Harald, dass uns das verbindet, eins der Modelle, mit dem Harald und ich verbunden sind, ist das Lencioni-Modell, aber das ist ja hingestellt. Aber grundsätzlich, was
das
ist...
Das kommt ja auch noch in einem der späteren.
Ja, das kommt noch.
Da folgen. Ein tolles Modell.
Ja, das ist echt ein tolles Modell.
Ein Cliffhanger, ja.
Was glaubst du denn, was vermutest du denn, ist die Grundannahme?
Ich vermute, dass in Unternehmen, in denen Mitarbeiter die Investition in eigene Unantastbarkeit hochschreiben, im Fehlerfall, der natürlich überall passiert, und er passiert überall, wo Teams arbeiten, auch in Abhängigkeiten voneinander. Also die Frage, wo ist es passiert, die ist absolut berechtigt. Nur wenn sie die Schuld suchen, du magst ja so Wortunterschiede. Für mich ist hier der Unterschied, such nicht die Schuld, such die Verantwortung. Wenn du die Verantwortung suchst und wenn du jemanden im Team identifizierst, wo du sagst, da ist es passiert, dann suchst du es aber nicht, um ihn dann irgendwie zu bestrafen oder zu belangen, sondern um mit ihm gemeinsam zu überlegen, was können wir tun, dass das bei dir nicht mehr passiert.
Und die Antwort zu finden.
Ja, Verantwortung. Weil, das sagt ja auch mein Erklärungsleiter, wir wollen unsere Produkte verbessern. Wir haben ein Ziel und das Ziel ist nicht, möglichst viele Leute zu entlarven, die Fehler machen. Das ist überhaupt kein Unternehmensziel. Aber wenn das Unternehmen damit umgeht, indem sie auf Leute zeigt, indem sie Leute öffentlich schlecht dastehen lässt, vielleicht bei Beförderungsgesprächen sagt, ach, Sie wissen noch damals, wenn das in irgendeiner Weise Ihnen wieder begegnet, dann werden Sie sich immer absichern. Also für mich wäre es, bitte sucht die Verantwortung und nicht die Schuld.
Total, also ich finde ja vieles total spannend. Vielleicht hilft es auch nochmal für diejenigen, dass wir noch einmal diesen Begriff, ich finde, das ist beinahe wie so ein Schlagwort oder eine Headline, Unternehmenskultur, was bedeutet das denn? Und es gibt so ein ganz berühmtes Modell, das man sich so schön bildlich vorstellen kann, weil das ursprünglich mal in einer Zwiebel dargestellt wurde. Die Frauen von uns kennen den Zwiebel-Look, ja, das Prinzip ist dasselbe.
Und ich auch.
Ja, oh, Verzeihung, ja, und die Männer anscheinend auch.
Und dann wärmer wird.
Ja, genau, was dann?
Dann sieht man eins nach dem anderen aus,
genau, dass
man der Temperatur entspricht.
Nie bei einer Zwiebel schält man sich an oder aus, ja. Genau. Und im Innen der Zwiebel, es kommt von Gerd Hofstede, ich glaube, er spricht sich Gerd Hofstede, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also in der, im Innen, aber Zwiebel, Zwiebel heißt Zwiebel, im Innen der Zwiebel, schauen wir doch mal, ne? Also womit starte ich, wenn ich mich denn anziehen würde mit einer Zwiebel? Im Innen der Kulturzwiebel ist die Grundannahme. Und die Grundannahme ist das, was ich vorhin gesagt habe, dieser unausgesprochene Code, ja. Wir kennen es aus der Persönlichkeitsentwicklung auch mit, jetzt habe ich gerade nur auf Englisch, Belief Systems, Glaubenssätze. Genau. Also welche Grundannahme steckt dahinter? Bei dir, höre ich ja, nicht bei dir, aber in dem Unternehmen gibt es ja irgendwas mit, wenn ich einen Fehler mache, ja, wenn ein Missgeschick passiert und ich bin Teil oder ich bin in der Verantwortung, dann. So, also Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen heißt mein. Ja. Es könnte zum Beispiel auch sein, wenn sichtbar wird, dass ich in der Verantwortung nicht mehr der Fachexperte mit der besten Antwort bin, dann glaubt man mir nicht mehr. Oder eine Grundannahme könnte noch tiefer sein. Ich muss immer fehlerfrei handeln, damit ich hier im Unternehmen sicher sein kann.
Ich würde noch einen Schluck tiefer drehen.
Total gerne.
Wenn bei mir eine Schuld gesucht wird, klingt das ja auch fahrlässig, nicht richtig aufgepasst, faul gewesen, zu spät gekommen. Mir wird offensichtlich nicht so gebilligt, dass das Produkt, um das es geht, auch mein Produkt ist, dass ich gerne einen Korb flechten möchte. Das, und nicht nur, um Geld zu verdienen, denn sonst hätte ich die Gelegenheit genutzt und diesem Kaufmann jede Menge Körbe verkauft, sondern ich will auch einen Korb flechten.
Sehr, sehr schön. Ja, genau. Das ist der Kern der Zwiebel. Besser hätte ich es gar nicht formulieren können, Harald. Nächste Schale wären die Werte. Auf Basis und Werte beschreiben immer etwas, was wir im Miteinander, also ne, das eine ist wirklich im Kern bei uns individuell und jetzt geht es um das Miteinander. Also Werte beschreiben immer, wie gehen wir hier miteinander um. So. Was ich spannend an der Stelle finde, das kann ich gerade gar nicht übersetzen, im Miteinander ist es ja gerade, wenn im Außen quasi gesagt wird, da und da ist es entstanden, also immer ins Außen verwiesen wird. Was ist denn das dann für ein Wert des Miteinanders?
Zumindest eine ganz hohe Unsicherheit.
Ja.
Wir können stabilisieren. Jetzt sind wir mit der Valencioni nochmal den Cliffhanger. Wenn ich das Vertrauen nicht habe, wenn ich in diesem Miteinander eine Vertrauensbasis habe, habe ich auch keine Angst, anderen zuzugestehen. Das ist mir durchgerutscht. Aber ohne Vertrauen kann ich das nicht riskieren. Das ist viel zu gefährlich.
Was im Umkehrschluss übrigens heißen würde, dass vertrauensbildende Interventionen oder Maßnahmen da wahrscheinlich ein ganz großer, guter Hebel wäre. Ja. Genau, so. Wir ziehen noch eine Schale mehr an, eine Jacke mehr. Helden und Rituale. Was heißt denn das jetzt? Das heißt nichts anderes als Führungskräfte. Was machen denn die? Wie verhalten denn die sich, die quasi am sichtbarsten sind in dem Unternehmen? Also es müssen nicht automatisch Führungskräfte sein. Es gibt informelle Helden in einem Unternehmen. Was sind denn die Geschichten, die geschrieben werden? Wenn das jetzt auch vielleicht nicht auf dein Beispiel passt, zum Beispiel meine Generation, wir sind ein bisschen auseinander, ja, Harald.
Ich weiß.
Ja, aber meine Generation, es kommt gar nichts Positives, die Geschichten, die, mit denen ich aufgewachsen bin, sind oftmals Geschichten von Menschen, die durch viel, viel Fleiß und Mühe auch ein Unternehmen aufgebaut haben. Das heißt, wenn das weiterhin die Helden und Rituale sind meiner Generation, ja, das sind ja heute, in der heutigen Generation, da haben wir auch so den berühmten Gender Gap, das sind Helden und Rituale, die hinterfragt werden. Aber ich bin natürlich mit denen aufgewachsen. Das heißt, die haben ja auch Wirkung auf mich. Gleiches gibt es in den Unternehmen und in deinem mit Sicherheit auch, wenn sich die Leute da umgucken und sagen, was sind denn bei, welche Helden haben wir denn? Welche Geschichten schreibt man denn hier? In welchen Ritualen leben wir? Und ist es vielleicht ein Held von Unfehlbarkeit und Stärke? Ja, und auch das, ne? Also das ist quasi die nächste Schicht unserer Kulturzwiebel oder die von dem Gerd Hofstede, den ich ihn weiter nenne. Und dann haben wir Symbole. Und Symbole, also nächste Schale, ne? Wir haben quasi die Winterjacke mittlerweile schon an. Ja? Durch welche Symbole wird das Unternehmen sichtbar? Wieder nicht in deinem Beispiel, aber vielleicht kannst du es gleich übertragen. Ich erinnere mich, dass wir in einer Kulturentwicklung, das ist jetzt ein paar Jahre her schon, in einem großen Maschinenbaubetrieb, sage ich jetzt mal dazu, großer Maschinenbau, da war es den Menschen unglaublich wichtig, dass wenn sie in die Mittagspause fuhren, dass sie die Jacke, apropos Jacke, wahrscheinlich komme ich deswegen drauf, die Jacke des Unternehmens anhatten, vom Azubi bis, ja, und die trafen sich dann an, der Rest ist jetzt reine Fantasie, an der Currywurst, ja. Und man konnte schon erkennen, ach, das sind die von dem. Und das sind die von dem. Und weil die da zu der Zeit stolz drauf waren, das waren Symbole, ja. Oder bestimmte Autos können auch Symbole sein, ja. Oder ich habe mal in einem Bauunternehmen, das ich begleitet habe, habe ich mal eine Thermoskanne mitbekommen. Das war ein Symbol und das hatten spannenderweise ganz viele der Mitarbeitenden, ja. So. Also, das ist die nächste Schale, die äußerste Schale dieser Kulturzwiebel. Ich würde fast sagen, das Schaufenster, das, was man sieht.
Ja. Das, was du gar nicht erklärst, sondern was man einfach zum Teil auch nur beiläufig sieht.
Ja, und wenn wir jetzt diese gesamte Zwiebel angucken, kann man sagen, so beschreiben wir Unternehmenskultur. Mhm. Und wenn wir dann sowas haben, wie das, was du da beobachtet hast, oder tatsächlich das, die Führungskraft oder der Abteilungsleiter dieser Abteilung, dann ist ja die Frage, in welcher Schicht des Ganzen passiert ist. Also wo ist die betroffene Schicht, wo es sich gerade am meisten abspielt? Und dann ist ja schon mal so eine erste Idee zu, wie kann ich denn da hilfreich, ich da hilfreich kulturell was aufbauen, vielleicht verloren gegangen ist oder aber noch nicht da war und sich verändert.
Die Schalen, die du beschrieben hast von der Zwiebel, haben für mich alle eins gemeinsam. Sie regeln die Beziehung untereinander. Sie regeln die gegenseitige Wertschätzung. Ja. Und das ist für mich der Kern von Kultur. Also wenn wir über Kultur sprechen, dann kann das alles Mögliche sein. Das ist auch völlig wurscht. Mhm. Also man könnte auch, wenn du von den Generationen sprichst, von denen du vorhin gesprochen hast, sagen, Pünktlichkeit ist ein Wert, der zur Kultur gehört. Mhm. Ich würde das jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, das war auch, also meine Generation, die Helden und was waren die? Das
Helden und Ritual.
Die waren auch alle extrem fleißig. Die waren aber vor allen Dingen auch pünktlich. Mhm. Und die waren ordentlich. Ihr kennt wahrscheinlich auch alle viele solche Begriffe, die offensichtlich für sich gestanden haben, ohne dass wir wussten, welchen Zweck hat das eigentlich. Mhm. Aber pünktlich zu sein, weil die anderen auf dich warten und weil alle anderen in der Konferenz bereits da sind und du permanent 5 Minuten zu spät kommst, das ist für mich ein Verstoß gegen eine Kultur und das ist für mich sinnvoll, weil du die Beziehung störst.
Total spannend, weil man sagt ja, Kultur beginnt da, wo Verhalten auf Bedeutung trifft. Das heißt, wenn jemand du sprichst das ja heute nicht mehr, es ist jetzt heute keine eigene Schale mehr an der Stelle, ja. Aber in dem Moment, wo ich damals zu spät gekommen wäre, wäre es erstmal nur ein Verhalten von mir gewesen, ja. Aber die Bedeutung, die das Verhalten für dich gehabt hätte, wäre, ich respektiere dich nicht, ich respektiere den Rahmen nicht, ja, so. Das Gleiche, ich finde es total spannend, das zu übertragen, ohne dass wir hier eine Lösung finden müssen. Das Gleiche passiert aber ja in dem, was der, und wahrscheinlich, weshalb dieser Abteilungsleiter, den du da begleiten darfst, weshalb den das so umtreibt, ist wahrscheinlich, dass für ihn ein Verhalten, wo etwas passiert, also wo ein Fehler passiert, ja, dass das für ihn nicht automatisch die Bedeutung hat, jemand muss schuld sein und ist deswegen weniger wert, ja, sondern die Verantwortung suchen, um eine Antwort zu finden, ja. Aber anscheinend ist bei den Mitarbeitenden, gibt es einen Teil in ihnen, der sie bewegt, in dem Moment, wo was passiert, wo ein Fehler passiert, wo ein Missgeschick passiert, auf jemand anderen zu deuten. Das ist ja das Verhalten. Es passiert etwas und es bekommt diese Bedeutung. Und irgendwo dazwischen liegt der Raum der Kreation, sage ich jetzt mal, der Raum der Möglichkeit, das zu verändern. Und das ist Kulturentwicklung. Ja, wenn ich dem Verhalten eine andere Bedeutung zu schreiben kann. Geht nicht von heute auf morgen, wenn ich dem Harald jetzt früher gesagt hätte, Mensch Harald, wenn ich zu spät komme, ja, dann hat das gar nichts mit dir zu tun und auch nicht mit Wert, es ist nicht, ich respektiere dich und schätze dich total wert, damals, ich weiß heute nicht, ist das alles nicht mehr so. Und dann hätte der Harald nicht nicken, also hätte er vielleicht genickt und gesagt, ich höre dich, ja, und trotzdem verletzt es mich. Ja, also es ist wirklich etwas, wo eine Kultur in einem Unternehmen begleitet werden darf. Und was ich total, Entschuldigung, wenn ich weiterrede gerade, was ich total spannend finde, wenn ich zu mittelständischen Unternehmen komme, die ja nun mal denen mein Herz gehört, ja, so, und ich von Unternehmenskultur spreche, dann ist es, und ich kann es verstehen, dann ist es oftmals noch nicht begreiflich, dass Unternehmenskultur tatsächlich Wert schafft. Und zwar nicht nur Wert im Miteinander, sondern auch Unternehmenswert. Und wir haben ja, kleiner wie nennt man das? Kleiner Teaser. Für, genau. Wir haben zwei super tolle Folgen, finde ich, im Bobcast mit Gast. Du warst dabei. Mhm. Wir haben einmal, und ja, da ging es ja genau darum, ja, was die gemacht haben. Einmal mit Uwe Fehlhagen, ehemals von der Hilti, heute Selbstunternehmer. Und einmal mit Ingo Lück von der Lück Invest, auch ein Mittelstandsunternehmer in der DNA, würde ich sagen. Beide aus der DNA Mittelstand, beide mit dem Thema Kulturentwicklung von zwei ganz unterschiedlichen Seiten. Mhm. Und für mich habe ich in beiden Malen rausgehört, und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ja, das ist tatsächlich, es schafft einen Mehrwert, sowohl im monetären Sinne als auch im zwischenmenschlichen Sinne. Ja. Hast du das auch gehört?
Ja, ganz genau. Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor.
Total.
Das haben beide ganz deutlich erläutert. Und das kann man ja auch ganz gut erklären. Mhm. Weil Kultur, wenn es so ist, wie ich es vorhin sagte, natürlich auch einen gegenseitigen Respekt beinhalten kann. Und wenn jemand, ich habe da früher eine größeren Konferenz gehabt, dass vor allen Dingen die wichtigeren Personen, die auf der Hierarchieebene wichtiger waren, nicht immer, aber nicht alle, aber einige, immer ein paar Minuten zu spät in den Raum reingehetzt kamen. Ich habe dann eine große Klappe gehabt, aber ich wurde nicht bestraft dafür. Da war die Kultur so mittelmäßig in dieser Richtung und habe gesagt, liebe Herren, das waren beides Herren, wir haben kein Problem damit, wenn wir sagen, diese Sitzung beginnt in Zukunft wöchentlich nicht um 9 Uhr, sondern um 9:07 Uhr oder um 9:10 Uhr. Das verabreden wir jetzt alle und dann sind wir halt alle um 9:10 Uhr da. Das Problem ist, dass die Botschaft, die wir empfinden, die ist ja gar nicht ausgesendet. Das kann ja von denen ganz unbekümmert ohne. Aber wir empfinden es als eine Missachtung, wenn ich jetzt hier jedes Mal, das kann ja mal passieren, aber jedes Mal 7 Minuten sitze und die kommen nicht. Ja. Das ist für mich ein Kern von Kultur. Das ist aber nicht trivial. Das ist für mich wirklich Kern. Ich habe irgendwo gelesen, Kultur heißt doch, wenn die Stimmung gut ist. Also die Stimmung ist gut aufgrund von einer Kultur. Aber die muss nicht gut sein. Die Stimmung kann angespannt, die Stimmung kann sehr aktiv sein mit gut. Und wir trinken einen zusammen. Das hat für mich erstmal gar nichts zu tun. Für mich ist Kultur der Raum, den jeder bekommt, um selbst stattzufinden, um seinen Korb flechten. Also da ein Beispiel, du merkst, dass der Herz ist so richtig.
Genau. Genau, nicht um, Entschuldigung, den muss ich aufnehmen, weil ich gerade an diesen Korbflechter denke, den es ja in der Realität gar nicht gibt, aber
vielleicht. Das kannst du nicht wissen.
Stimmt, ich kann es gar nicht wissen, ja. Indem nicht nur jeder stattfinden kann, der einen Korb flechten will, sondern in dem es auch Raum dafür gibt, den Wert dieser Arbeit zu sehen. Aber das ist ein bisschen unsere Haltung, ne? Was ich jetzt spannend finde, um bevor wir dann auch mal einen Dreh kriegen, wir haben mit Sicherheit heute auch noch einen Frag Dr. Bob. Ich weiß, dadurch, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ja, aber ja. Ich habe mich dadurch.
Das Bob.
Darum geht's mir, also ja.
Tolles Buch.
Dankeschön. Und im Prozess des Schreibens habe ich mich ja auch nochmal selber geprüft, ob das, was ich, für das ich einstehe, ja, und das, was ich da so behaupte, ob das irgendwie durch Studien belegt ist. Und ich weiß von der allerersten Studie, es war noch vor dem Bob-Prinzip, bevor ich das Buch geschrieben habe, da hat mir in einem anderen Kontext jemand eine Studie sichtbar gemacht von dem Professor Dr. Badura, der hat sich mit Gesundheit, Unternehmensgesundheit ist jetzt nicht mein Kernthema, deswegen hat mit Sicherheit einen Fachtitel darüber. Der hat sich unter anderem damit beschäftigt, wie der Wirkungsgrad von Unternehmenskultur auf die Gesundheit der Mitarbeitenden ist. Und ich weiß noch, ich kann dir die Zahl gerade nicht nennen. Zum Glück weiß ich auch, dass man in so Hörformaten am besten nicht so viele Zahlen nennt. Okay. Genau, aber
das ist ja gut,
wenn genau,
nicht mehr weiß.
Ich weiß aber, dass der Wirkungsgrad so hoch war, ja, dass ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Und zwar, wenn sich Unternehmen mit ihrer Kultur beschäftigen, also nicht im Sinne von, wir gucken sie mal an und hängen sie an die Wände, sondern wenn sie wirklich in die Kulturentwicklung gehen, dass das direkte einen Hebel hat auf Mitarbeitergesundheit. Also dass es eine Reduktion der Krankheitszahlen gibt, die man messen kann und die tatsächlich so war, dass ich sogar, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, sagte, hups, ui, also wenn das stimmt, großartig, ja. Und das liegt ein bisschen nah auf die Mitarbeiterbindung. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh, ich möchte gern weitere Studien finden. Und als ich mich so geprüft habe, während ich das Bob-Prinzip geschrieben habe, um zu wissen, ist das jetzt nur einfach was, was ich gut finde, ja, ist, was ja auch legitim wäre, oder gibt es Studien, die sogar ein bisschen belegen, dass das, was ich gut finde, sogar einen Wirkungsgrad hat? Und ja, tatsächlich, es gab eine andere Studie, da muss ich gerade mal, die habe ich nämlich mitgebracht, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Mhm. Den Namen wollte ich richtig sagen. Und jetzt sage ich eine Zahl, die herausgefunden hat, dass 31% des Unternehmenserfolgs, da reden wir auch über Wirtschaftlichkeit, zurückzuführen ist auf die Kultur des Unternehmens. Und also, ne, das sind 31%, finde ich unglaublich viel und finde ich eine unglaublich gute Zahl, weil das ja auch heißt, wenn ich eine Unternehmenskultur entwickle, entwickle ich auch das Unternehmen sowohl im Miteinander als auch in der Wirtschaftlichkeit. Und dass es eine Auswirkung auf Motivation der Mitarbeitenden hat, das ist fast wie meine Korbflechtergeschichte, ja. Und für Menschen, die sagen, ja, okay, wir haben unglaublich hohen Krankenstand oder unglaublich hohe Fehlzeiten. Auch da ist ein Hebel Unternehmenskultur. Ein Hebel. Ne? Es gibt keine Magic Potion, es gibt kein Instant-Pulver, ja, das man irgendwo reinschüttet und das dann in Hula-Hoop, ja, alles irgendwie super macht. Aber es ist doch so bemerkenswert, wie wertvoll die Entwicklung von Unternehmenskultur ist. Und ich trete total an dafür, dass das, was in großen Organisationen schon gemacht wird, dass das auf jeden Fall in der gleichen Wertigkeit, mit der gleichen Aufmerksamkeit in den Mittelstand mit reingebracht wird, egal wie klein oder wie groß, ja, damit jeder von dieser Qualität und diesem Hebel Nutzen hat.
Hm? Ja. Also mich wundern deine Zahlen überhaupt nicht. Ich finde schon, dass wir da in der Nähe von irgendeinem Wundermittel oder Wunderthema sind. Mhm. Ich glaube, wir kennen das alle, dass immer, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, immer diejenigen, von denen ich gar nicht dachte, dass sie so wahnsinnig viel tun, die meisten Überstunden haben. Dass Leute in den Burnout gehen, sich überlastet fühlen, wo wir sagen, ja, so viel mehr als ich tut er doch auch nicht. Es ist etwas extrem Subjektives, wie ich meine Arbeitswelt empfinde. Und da hat auch jeder Mensch das Recht dazu, das so zu empfinden. Was heißt das Recht? Er hat überhaupt keine Chance, es anders zu finden, als er es empfindet. Und ich glaube, Kultur bietet die Chance, dass jeder sich selbst einbringt und damit ganz, ganz viel entschärft, was ihn in die Krankheit treibt, was ihn in Erholungsurlaub, was immer was Feines ist, aber du hast eben ja gerade auch von Absenzen geredet und vor allen Dingen, was ihn zur Kündigung treibt. Denn eine hohe Fluktuation ist unter Umständen auch eine Riesenbelastung für Unternehmen, weil die anderen müssen es ja dann tragen. Und die werden dann auch wieder mehr belastet und das kann ein Teufelskreis werden, der wirtschaftlich verheerend ist.
Ja, ich merke, ich möchte unbedingt noch einen zweiten Bobcast zum Thema Unternehmenskultur machen. Ich bin an vielen Stellen verführt, noch einmal mit dir tief zu tauchen. Möchte ich jetzt nicht, weil jetzt möchte ich gerne Raum machen für ein Frag Dr. Bob.
Und ich hätte da auch was. Ingrid.
Ingrid, eine Frau.
Eine Frau und ja. Geschäftsführerin.
Oh, toll.
Ingrid schreibt, wir reden ständig über Innovation, aber keiner macht's. Vielleicht fehlt uns nicht das Wie, sondern das Warum. Und das steckt vielleicht in unserer Kultur.
Hui.
Passt gut zu unserem Thema.
Ah, okay, das war
Innovation.
Okay.
Die Innovation.
Sprechen über das Wie, das war das Prozesse. Entschuldigung, Ingrid, ich habe mich so gefreut, dass es eine Frau ist. Hallo Ingrid, ich habe direkt mal die Begrüßung übersprungen. Ich springe aber jetzt tatsächlich wieder ins Anliegen rein, weil ich etwas für Menschen und Unternehmen tun möchte. So. Ich habe gehört, Sie reden viel über das Wie in dem Unternehmen. Sie ist ja Geschäftsführende.
Ja.
Und
Sie denken, vielleicht ist es ja das Warum. Vielleicht ist es gar nicht so sehr das Wie, wie wir die Innovation machen, sondern warum wir sie machen oder warum wir sie nicht machen. Und dass das wiederum offensichtlich vielleicht in der Kultur verankert.
Ja. Und ich mag die Frage so gerne, weil wir gerade, wenn wir über Unternehmenskultur sprechen, sprechen wir ganz oft, und das unterstelle ich Ihnen nicht, ja, ich weiß das einfach, dass das viel getan wird, woanders, ganz viel in diesen Buzzwords, ja, also in diesen großen Worten. Vielleicht hat das mit dem Wie, dem Warum zu tun. Und dann könnte ich sagen, ja, stimmt, hat was mit Unternehmenskultur zu tun. So, und dann würden Sie mich wahrscheinlich fragen, ja, und, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Die Prüfbarkeit, wo Sie es vielleicht abklopfen könnten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, liebe Ingrid. Ich finde, oder ich weiß, dass ein Verlust an Innovationskraft, so würde ich es mal sagen, ja, an Innovationsenergie ganz selten an fehlenden Ideen liegt. Ich behaupte, die Ideen, die Sie brauchen, gibt es bereits in Ihrem Unternehmen. Sie sind nur noch nicht sichtbar. Es liegt aber ganz oft an unbewussten Mustern, wir reden von dieser Zwiebel, ja, an unbewussten Mustern, weshalb diese Ideen nicht an die Oberfläche kommen können. So. Und wie finden Sie das jetzt raus? Mit der Antwort haben Sie ja erstmal noch gar nichts, ja. Wie könnten Sie rausfinden oder abklopfen? Und das ist ja auch Ihre Frage, wo liegt es denn eigentlich begraben? Und herausfinden, wie man es vielleicht etwas mehr heben oder unterstützen kann. Ich würde ganz gerne mal mit Ihnen drei, und wenn ich so runtergucke, für die, die mich sehen, ist, weil ich mich sammel, drei Fragen durchgehen. Was wir ganz oft hören, wenn wir im Thema Innovation unterwegs sind, ist, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit für extra Sachen. So. Jetzt wäre meine Frage davon abgeleitet. Wie gehen Sie denn mit neuen Ideen um? Jemand kommt zu Ihnen oder wie wird in Ihrem Unternehmen mit neuen Ideen umgegangen? Ich nehme mal an, Sie haben gründlich viel zu tun, wie in vielen anderen Unternehmen auch. Und jetzt kommen Mitarbeitende, egal welcher Hierarchieebene, mit einer neuen Idee. Was wird getan? Was können Sie beobachten? Wird die Idee kritisch geprüft in dem Moment, wo sie erscheint? Wird sie weggewischt und nicht wieder aufgenommen? Wird überhaupt hingehört? Wird sie aufgenommen und was passiert dann danach? Wie wird sie nachgefasst, wie Sie so schön sagen? Und wie viel Freiraum bekommt der Mensch, der Ideen hat? Und bekommen Menschen, die Ideen haben, überhaupt einen Raum bei Ihnen? So, und welche? So. Also abgeleitet von diesem, wir haben dazu keine Zeit, was neu und anders zu machen, hinzu, was passiert? Was können Sie beobachten? Sie können ganz viel beobachten, wenn Menschen mit neuen Ideen kommen. Oder Menschen, die vielleicht mit neuen Ideen gekommen wären. Entschuldigung, ich weiß, es ist ein Frag Dr. Bob. Ich komme dennoch direkt in ein Beispiel. Ich weiß, wir hatten mal eine größere angelegte Maßnahme über mehrere Jahre mit jungen Talenten. Und ich erinnere mich, in einer dieser Maßnahmen war ich dabei. Da war eine Kollegin, die hat die Maßnahme quasi geleitet und geführt. Und da habe ich von einem jungen Mann, war das damals, gehört, ich komme ständig zu meiner Führungskraft, also zur nächsthöheren Führungskraft, und ich bringe dem schon zum dritten Mal diese Idee vor und ich kriege entweder keine Gesprächszeit oder der hört mich nicht an oder er fasst nie nach. Ja? Und damit sind so viele Ideen erstickt worden. So, das nur als kleines Beispiel. Dann wäre meine Frage, wann hat überhaupt das letzte Mal, und das klingt so provokant, ich meine das nicht so, wann hat das letzte Mal in Ihrem Unternehmen jemand etwas mutig ausprobiert? Und was ist daraus geworden? Das ist wieder mal so eine kleine Feldforschung, die Sie da betreiben können. Genau. Und dann würde ich sagen, was können Sie denn ganz aktiv tun, damit überhaupt Dinge wieder Platz finden können? Ich erinnere mich, anderes Unternehmen, große Innovationsinitiative, die wir über mehrere Jahre begleitet haben. Da hat jemand in der Produktion angefangen, ein Board für neue Ideen aufzustellen. Das war völlig fremd. Meine Frage ist, welche Rituale können Sie finden, die den Austausch und den Raum für Austausch fördern? Zum Thema Idee. Es gibt ein ganz großes Unternehmen hier in unserer Region. Ich nenne nicht den Namen. Ist kein mittelständisches Unternehmen. Das hat zum Beispiel in den Pausenräumen, große Pausenräume, große Area, sage ich jetzt mal, hat es Tische für den Austausch hingestellt. So, also man konnte sich hinsetzen, um zu essen und man konnte sich bewusst an den Tisch setzen, wo man mit einem anderen zu einem Thema ins Gespräch kommen konnte. Und dann hat sich ein Mitarbeitender, Mitarbeiterin dazugesetzt. Ganz pragmatische Dinge. Welche kleinen Rituale können Sie einführen, die wieder mehr Zeit und Raum, Zeitraum für Austausch ermöglichen. Das wären so meine ersten drei Ideen. Vielleicht hat der Harald noch eine, die er ergänzen will. Für Sie, liebe Ingrid, und für alle, die vielleicht auch an dem Thema gerade. Ja.
Das ist jetzt sehr praktisch. Ich komme nochmal zurück auf unsere grundsätzliche Kultur. Ich glaube, was Innovation auch bremsen kann, ist eben eine nicht tatsächlich gelebte Fehlerkultur, also das, was wir vorhin schon hatten, dass wenn ich scheitere, wenn die Innovation sich nachher als Flop rausstellt, dass das trotzdem als lohnenswerter Versuch gelten muss und nicht als verschwendete Zeit. Also, dass ich nicht mit einem Makel rauskomme. Aber was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, wenn ich solche Dinge erlebt habe, das erste Mal habe ich es erlebt als Doktorand in der Uni, dass ich meinem Professor einen Aufsatz geschrieben im Auftrag, habe den geschrieben, der war, ich finde, auch gut. Da waren auch ein paar neue Ideen drin. Nicht so viele, aber ein paar. Und diesen Aufsatz habe ich, ohne dass ich irgendetwas davon erfahren habe, später in der Veröffentlichung meines Professors gefunden, aber ohne meinen Namen, als seinen Aufsatz. Wir haben kein Wort darüber geredet, aber da verliere ich dann auch langsam die Lust. Und das gibt den Unternehmen, glaube ich, sehr häufig, das begegnet uns, dass gute Ideen, die wir haben, von anderen aufgegriffen und als eigene Ideen weitertransportiert werden. Und ich, also es geht mir gar nicht um die Belohnung. Es geht einfach darum, dass man vom anderen die Anerkennung bekommt und gesagt bekommt, das war deine Idee, das ist eine tolle Idee, wir treiben die jetzt weiter. Damit ist die Sache gut. Aber dieses selbst nicht gesehen werden, selbst die Wertschätzung nicht bekommen, das gibt es in vielen Unternehmen, die auf persönlichen Karrieren aufbauen. Weil die gute Idee könnte ja die Karriere befördern. Also ziehe ich sie mir an und klaue sie meinen Mitarbeitern. Das ist für mich auch ein großes kulturelles Prinzip.
Und liebe Ingrid, und ich lade Sie jetzt schon ganz herzlich ein, wir werden einen Bobcast zur Lencioni, zur Lencioni-Pyramide, ja, wir werden einen Bobcast zu Lencioni machen. Da geht es ganz explizit darum, wie schaffe ich sichere, gefühlt sichere Räume für die Menschen in meinem Unternehmen, sodass wir sowas wie Ideenaustausch und Innovation auf jeden Fall überhaupt erstmal vom Grund auf möglich machen können. Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Ich hoffe, es war für alle anderen auch etwas dabei. Das war es wieder mit unserem Bobcast. Wir freuen uns, dass Menschen uns zuhören, so heißt es, genau, dass Menschen hinhören, uns zuhören, dass sie uns angucken auf YouTube, für mich völlig fremd, ja, aber wir machen das ja. Genau, vielen herzlichen Dank. Hinterlasst uns Kommentare, hinterlasst uns Impulse, schreibt uns eine Nachricht. Liebe Ingrid, Sie können auch gerne auch mal mit uns in Kontakt treten. Und wir freuen uns auf alle, die dabei sind. Und wir freuen uns auf den nächsten Bobcast. Und ich hoffe, ihr und sie auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.